Lob und Dank sei dem Herrn. Auch wir dürfen hier sein, um anzubeten. Und wenn wir da sind, wo er ist, werden wir gesegnet. Werden wir sein Wort hören, neu gestärkt werden und nicht bedauern, dass wir gekommen sind. Ihr wisst, es ist sehr einfach zu sitzen und zu hören. Ich wünsche mir, wenn ich da sitze, dass ich sitzen bleiben könnte. Ich weiß nicht, wie viele das mitfühlen können, aber es ist wesentlich einfacher. Und dennoch kann niemand etwas dafür, ob er aufstehen, reden, ob er sitzen bleiben und hören muss oder darf. Gott ist in allem. Gott redet und will, dass wir es aufnehmen und auch verstehen. Ich hatte vor, mich an diesem Wochenende zurückzuziehen, aber dann denke ich immer wieder daran, dass es unsere Aufgabe ist, vor dem Angesicht des Herrn zusammen zu sein, bis er wiederkommt. Und wie wir gehört haben, einander zu ermahnen, uns selbst zu ermahnen, umso mehr wir diesen Tag herannahen sehen. Und wir stellen fest, dass alles um uns herum wirklich in einem heillosen Durcheinander ist. Wichtig ist, dass in uns kein heilloses Durcheinander ist, dass wir nüchtern und klar durch die Gnade Gottes zumindest geistlich sein dürfen. Alles Durcheinander in dieser Welt wird dir und mir nicht schaden, wenn in uns eine göttliche Klarheit über das, was Gott tut, besteht. Und ich meine, dass Gott uns geholfen hat. Wir haben den Bogen nicht überspannt. Wir haben uns nicht mehr zugemutet, als Gott uns zugeteilt hat. Wir haben keine eigenen Deutungen gegeben und dem Volke Gottes keine falschen Hoffnungen gemacht, sondern haben schlicht und einfach das Wort Gottes mit allen Verheißungen weitergegeben und warten in Geduld darauf, dass Gott sie erfüllt. Es gibt keinen Menschen, der Gott nachhelfen könnte, um sie zu erfüllen. Aber wie wir in diesem Wort gelesen haben, sollen wir ja geduldig ausharren. Ich will nicht alles wiederholen, aber dieser eine Vers hier, Vers 5. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Das ist der Punkt, der in allem verloren gegangen war. Die Schriftgelehrten hatten in den Tagen Jesu alles, was in den 5 Büchern Mose geschrieben stand. Nur eines fehlte ihnen, nämlich die Offenbarung über das, was in diesen 5 Büchern Mose geschrieben stand. Und hier haben wir gelesen, dass Mose als Diener in dem Hause Gottes treu gewesen ist, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Das steht in der Bibel. Wir haben in dieser letzten Zeit viel von Offenbarung gehört. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ihr habt immer das mit Offenbarung. Ja, was ist Offenbarung? Offenbarung ist Enthüllung dessen, was Gott den Weisen und Klugen verborgen hat. Das Wort Offenbarung als in sich selbst bedeutet Enthüllung. Es sollte enthüllt werden, was Gott dem Mose gesagt hat. Die Schriftgelehrten konnten wiederholen, was Mose gesagt hatte. Aber die Offenbarung, die Enthüllung dessen, was gesagt wurde, die hatten sie nicht. Und dann haben sie aus dem, was Mose gesagt hatte, Menschengebote und Menschensatzungen gemacht. Und der Herr sagt, vergeblich betet ihr an, weil ihr Menschengebote und Menschensatzungen als Lehren aufgestellt habt. Mose hatte eine große Aufgabe, nicht nur dass 5 Bücher geschrieben und nach seinem Namen genannt werden, nicht nur der Schöpfungsbericht und alles, was mit Israels Herausführung zusammenhängt, berichtet wird, sondern es war eine Offenbarung in dem allem auf zukünftige Geschlechter, Offenbarung hin auf Jesus Christus, auf die neutestamentliche Gemeinde. Und diese Offenbarung sollte und muss verkündigt werden. Ich habe heute darüber nachgedacht. Das Volk Israel hatte ja das Gesetz Mose, die Propheten und die Psalmen. Aber sie hatte nicht das, was Gott ihnen offenbaren wollte. Genauso ist es jetzt. Man kann die 4 Evangelien haben und alle Briefe und auch die Offenbarung und trotzdem keine Offenbarung über das alles haben. Und deshalb dürfen wir Gott immer wieder aufs Neue dafür danken, dass er sich uns geoffenbart hat und uns auch sein Wort geoffenbart hat. In dem 6. Vers steht dann, Christus dagegen als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, vorausgesetzt, dass wir an der freudigen Zuversicht und an der Hoffnung, deren wir uns rühmen, bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Es wird ja alles erschüttert werden, was nur erschüttert werden kann. Auch das steht im Hebräerbrief ein wenig weiter geschrieben, dass alles Sichtbare erschüttert werden wird, bis wir dann das Unerschütterliche bekommen. Hebräer Kapitel 12 von Vers 27. Hebräer 12 von Vers 27. Das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Geschaffenes ist. Es soll etwas Bleibendes entstehen, das nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein. Denn dadurch dienen wir Gott so, wie es ihm wohlgefällig ist, mit frommer Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier wird das Wort unerschütterlich gebraucht. Einmal, dass alles erschüttert werden wird, das erschüttert werden kann, und dann, dass etwas Bleibendes entsteht, das nicht erschüttert werden kann. Und das ist das Reich Gottes. Alle Reiche, so gefestigt sie auch sein mögen, sie sind alle porös. Sie fallen alle zusammen. Es gibt nur ein Reich, das bestehen bleiben wird, und das ist das Reich Gottes. Und davon hat schon der Prophet Daniel gesagt, dass es ein ewiges Reich sein wird und alle anderen Reiche werden zerstört werden. Ihr kennt ja all diese Bibelstellen, Daniel Kapitel 7, Vers 27. Als dann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Also, das Reich Gottes ist von ewiger Dauer. Und wir sind im Reiche Gottes und haben ewiges Leben empfangen. Und deshalb werden wir auch mit ihm herrschen und regieren. Wir könnten dazu noch eine Anzahl Bibelstellen lesen. Mir wurde dieser Gedanke sehr groß, dass das, was Mose getan, was er niedergeschrieben hat, was damals vor sich ging, war dazu da, um später als Offenbarung verkündigt zu werden. Christus ist nun über sein Haus gesetzt und sein Haus sind wir, dass wir an der freudigen Zuversicht und Hoffnung festhalten, und zwar bis ans Ende. Ich glaube, dass nur diejenigen wirklich bis ans Ende, und wenn das Wort Ende steht, dann meinen wir nicht, oder dann meint Gottes Wort nicht 3 Monate vor Toresschluss oder 3 Jahre, sondern bis ans Ende, bis ins letzte Jahr, den letzten Monat, die letzte Woche, den letzten Tag, die letzte Minute und Sekunde. Bis ans Ende, unerschütterlich festhalten. Das werden nur diejenigen können, von denen wir schon in Hebräer 12 gelesen haben, dass sie ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Ihr Lieben, es gibt 2 Dinge. Einmal steht geschrieben, dein Reich komme. Das ist in dem Gebet unseres Herrn, das wir als Vater unser kennen. Zum anderen steht, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern es ist inwendig in euch. Beides ist richtig. Zuerst wird das Reich Gottes in dir und in mir aufgerichtet, und dann wirst du und ich in dem Reiche Gottes sein, von dem wir gelesen haben, dass es von ewiger Dauer sein wird, und alle anderen Mächte und Reiche werden ihm untertan sein. Beides ist richtig. Das Reich Gottes ist in uns, und genauso gut wissen wir, dass unser Herr sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird, und es wird das tausendjährige Reich sein. Wer bis ans Ende ausharren will, unerschütterlich bleiben, gefestigt und gegründet sein, der muss begreifen, dass er es nicht mit eigener Tüchtigkeit, sondern allein durch die Gnade Gottes schaffen wird. Und das eine wissen wir alle, dass es durch das Wort geschieht und durch den Geist. Denn die Zeit wird nicht besser, sie wird schlimmer. Wer meint, dass es noch besser wird auf Erden, der muss schon das tausendjährige Reich meinen. Wer aber der Ansicht sein würde, dass es vorher noch besser wird, der täuscht sich selber und andere. Die Bibel sagt sogar, es wird je länger, je schlimmer mit ihnen werden. Und Bruder Brenhem sagt ja so deutlich, die ganze Welt wird zum Ende hin wie eine große Irrenanstalt sein. Und man fragt sich heute, wenn man Menschen in ihren Handlungen betrachtet, davon hört, liest und so weiter, dann fragt man sich, wie ist das möglich? Und dennoch wissen wir, dass es alles in die Endzeit hineingehört. Und wir brauchen gar nicht mit dem Kopf darüber zu schütteln und denken, Mann, das ist jetzt doch, das ist unmöglich und das ist doch nicht mehr fassbar. Nein, wir schütteln nicht mit dem Kopf, wir heben unser Haupt, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht und dass all diese Dinge so kommen müssen, weil sie im Worte Gottes vorausgesagt worden sind. Für mich ist es auch nicht einfach, das Wort Gottes zu verkündigen. Und dennoch sind die Dinge, die ich selber durchzumachen habe, schon hier im Worte Gottes, ob im Propheten Micha oder in den Reden des Herrn, vorausgesagt. Und man würde meinen, die guten Verheißungen, die sehen wir ja gerne alle erfüllt. Das tut sowohl, wenn Gott Gutes an uns tut. Und wisst ihr, was von unserem Herrn und Erlöser geschrieben steht? Dass er trotz seiner Sohnesstellung an seinen Leiden den Gehorsam gelernt hat. Können wir das begreifen? Er, und vielleicht soll ich das lesen, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht, es ist auch im Hebräerbrief. Es heißt hier in Hebräer Kapitel 5, von Vers 5, letzter Teil. Mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Jesus Christus war hundertprozentiger Mensch, dem Leibe nach. Er musste unseren Platz einnehmen und dem Tode preisgegeben werden. Und wir sehen hier, dass gesagt wird, er hat mit Tränen und lautem Flehen vor den seine Anliegen gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat auch Erhörung gefunden aus seiner Angst. Das ist unser Herr, von dem wir hier lesen. Aber hier war er in Menschengestalt. Hier war er hundertprozentiger Mensch, hineingeboren in diese Welt um der Menschen willen, um deinet und um meinet willen. Er hatte Tränen, die herunterliefen. Er hatte Schmerz in seiner Seele. Er hatte Angst. Er hatte Weh. Er musste diesen Weg gehen, um ein treuer hoher Priester zu werden, um dich und mich in unseren Lagen zu verstehen, nicht von oben auf uns herabzuschauen, sondern mit uns zu fühlen und für uns einzutreten. Und deshalb sind all diese Bibelstellen so kostbar, weil wir sehen, dass er diesen Weg gehen musste. Und es heißt hier weiter, und hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Trotz seiner Sohnesstellung hat er durch sein Leiden den Gehorsam gelernt. Als ob es ohne dem gar nicht ginge. Und jetzt werden wir auf die Probe gestellt. Manchmal kommt unerträgliches Leid über die Menschen, die Gott zubereiten, die er formen, die erläutern möchte. Und dann stille zu sein und die Anliegen vor den zu bringen, der uns zu erhören und uns herauszuführen vermag. Wir als Menschen, und da schließe ich mich absolut nicht aus, wir alle haben die Neigung, dem und jenem von dem, was uns bedrückt, was wir zu tragen, durchzumachen haben, zu sagen, der Herr Jesus hat nur mit einem einzigen über das alles gesprochen, worüber er zu sprechen hatte. Er ging nicht zu Petrus und sagte, hör mal, die Sache ist jetzt so schwer und in dieser Angst und in der Pein. Nein, die Bibel sagt, dass er in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Geschrei und Tränen vor den gebracht hat, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat Erhörung gefunden aus seiner Angst. Ihr Lieben, wollen wir es aus dieser Bibelstelle lernen? Denn er ist als Sohn Gottes unser Vorbild und Beispiel gewesen und geworden, dass alle Söhne und alle Töchter Gottes wissen, dass sie ihre Bitten und ihre Anliegen in ihrer Not, in ihrer Angst, unter ihren Tränen, in ihrem Leid vor den bringen dürfen, der Gebete erhört. Und deshalb schreibt der Psalmist, kommt alles Fleisch zu dir, weil du Gebete erhörst. Hier haben wir ein Vorbild, hier haben wir ein Beispiel. Und dann steht, nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ohne diesem allem war weder Gehorsam noch Vollendung unter Beweis gestellt. Gehorsam gehörte dazu, damit die Vollendung kommen konnte. Wir alle warten auf die Vollendung. Ohne völligen Gehorsam, der durch tiefstes Leid hindurchführen kann, wird es auch bei uns nicht gehen. Es wird keine oberflächliche Vollendung nach unseren Maßstäben geben, sondern eine göttliche Vollendung, wie sie Jesus Christus, dem Sohne Gottes, widerfahren ist. Und jetzt steht noch Folgendes. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Er, der von Gott mit der Bezeichnung hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks angeredet worden ist. Er hat das nicht nur alles über sich ergehen lassen. Er ist der Urheber, der Ursprung, der Anfang unseres Heils geworden. Und so gewiss er seine Vollendung erlebt hat, werden auch wir unsere Vollendung aus Gnaden erleben. Denn Braut und Bräutigam gehören zusammen. An ihm erfüllte sich alles, was mit Bezug auf ihn geschrieben stand. Und an uns muss sich nun der Rest der Schrift erfüllen. Ich habe noch an ein anderes Wort denken müssen, und zwar in Kolosser Kapitel 1. Hier steht von Vers 9. Deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet. Wir haben vom Glauben gelesen, vom Ausharren gehört, von dem unerschütterlichen Reich, das wir empfangen haben und in dem wir sein werden. Hier wird uns gesagt, dass wir zur Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchten. Ihr Lieben, es ist eine leichte Sache, über den Willen Gottes zu reden und nichts vom Willen Gottes zu verstehen. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn uns der Wille Gottes aus dem Worte Gottes durch den Geist Gottes geoffenbart wird. Dann ist es eine ganz andere Sache. Wie viele reden über den Willen Gottes? Und wir haben es schon erwähnt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber er kann nur da geschehen, wo wir ihn erkennen und wo wir Gott wirken lassen. Es geht also um die geistgewirkte Erkenntnis Gottes, dass wir mit aller Einsicht erfüllt werden möchten. Wir haben so viel gehört. Und ich glaube, dass es euch nicht viel anders geht wie mir. Wir sehnen uns von ganzem Herzen nach einem Wirken Gottes, durch das Gottes Wort mit allen Verheißungen eine Realität vor unseren Augen werden kann. Nicht nur, dass wir Belehrung über Gott und seinen Willen bekommen haben, sondern dass Gott den Willen, den er in seinem Worte kundgetan hat, zur Ausführung durch die Gemeinde bringen könnte. Das ist unser Hauptanliegen, nicht an Erkenntnis zuzunehmen, das möge Gott uns schenken, soweit es noch notwendig ist und zu seinem Heilsplan gehört. Aber es liegt uns am Herzen, dass der Herr sich bezeugen könnte. Ihr Lieben, wir fragen uns heute Abend doch sicherlich alle gemeinsam, was hättest du und ich von den Predigten Bruder Brenhams gehalten? Wie hättest du und ich darauf reagiert, wenn wir nicht alle gemeinsam am Ende vieler Predigten einen Heilungsgottesdienst mitgehört und miterlebt hätten, in dem sich der allmächtige Gott zu dem Worte, das verkündigt wurde, bekannt hat? Seid einmal ganz ehrlich. Waren es nur die Predigten, die uns überzeugt haben, oder hat es mitgeholfen, dass wir gehört haben, dass Gottes Wort bestätigt wurde? Ich habe euch hier gesagt, als ich auf meinem Flug Ende Juni war es wohl, nach Zürich über London geflogen bin, und ich traf dort einige Leute, unter anderem die zwei an der Rezeption. Und ich sprach sie an. Und es waren zwei gläubige Männer. Und ich habe ihnen versprochen, eine Kassette von Bruder Brenhim zu schicken. Ich habe sie ja schon erzählt. Und der eine Mann hat nur diese eine Kassette gehört und hat gar nicht weiter gelesen, was wir noch geschickt haben, sondern sagte, er könne sich nicht mehr daran erinnern, geweint zu haben. Aber als er diese Kassette hörte und das Wirken Gottes miterlebte, da kam es über ihn. Und er konnte nicht mehr, es ging mit ihm durch oder brach bei ihm durch, und er fing an zu weinen, weil er so überwältigt war von dem übernatürlichen Wirken Gottes. Ihr Lieben, vertun wir uns nicht. Paulus schreibt an die Korinther, das Reich Gottes besteht nicht in Worten allein, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Und es gibt genügend Bibelstellen, in denen er Zeugnis davon ablegt, dass nicht nur eine Predigt, sondern dass sogar sein Apostelamt durch mächtige Wunder und Zeichen bestätigt worden ist. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist ganz einfach: ob wir glauben können, dass Jesus Christus noch derselbe ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und wenn wir das von Herzen glauben, dann werden wir keine Angst haben, aufgrund des Wortes Gottes zu handeln. Dann werden wir glauben
um die Verheißungen Gottes empfangen, denn das ist eigentlich der Vers, der vor diesem unerschütterlichen Reich steht, dass wir die Verheißungen Gottes haben. Hier in Hebräer 12, Vers 26 steht, seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben lassen. Noch einmal, und dann führt der Apostel ja weiter aus, dass es sich schon auf das Ende bezieht, dass alles Geschaffene, das erschüttert werden kann, erschüttert werden wird, und dass wir ein bleibendes und ein unerschütterliches Reich empfangen. Wir sind, das haben wir oft betont, Kinder der Verheißung. Und als Kinder der Verheißung haben wir einen Anspruch auf das göttliche Erbteil. Und wir wissen, wenn jemand ein Testament macht und der Betreffende stirbt, dann ist das gesamte Testament rechtskräftig. Und das Erbteil kann angetreten werden. Jesus, unser Herr, sagte, dies ist das neue Testament in meinem Blute. Er hat es schon zu seinen Lebzeiten als rechtskräftig in seinem Blute hingestellt. Was sollen wir da sagen? Wenn irdisch ein Testament eröffnet wird, da schlagen sich die Erben, die gehen vor Gericht und stürzen sich auf das Erbe, das einem fast unheimlich zumute werden kann. Und wir als göttliche Erben sitzen da und sind an dem Testament, das uns hinterlassen wurde, gar nicht so ganz und gar interessiert. Ich kenne einen einzigen Fall und habe das so am Rande zumindest mitbekommen, was unter Leuten vor sich geht, denen ein Testament gemacht wurde. Da geht's nicht gut zu, weil jeder haben will und noch mehr haben will und noch nicht zufrieden ist. Alle wollen erben. Ihr Lieben, wie steht's mit uns? Wir sind Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Wir haben die Verheißungen Gottes für diese letzte Zeit in uns aufgenommen und von ganzem Herzen geglaubt. Und wenn ich daran denke, dass so mancherlei Kalfaktore unterwegs sind, die Gottes Wort nicht glauben, und wenn es dann drauf ankommt, den Menschen trotzdem sagen, hört mal, ihr könnt geheilt nach Hause gehen, ihr könnt befreit nach Hause gehen. Was sollen wir als Vollerben, hier ist ja nichts zu teilen, hier kann ja kein Ismael kommen und sagen, Isaac, so geht die Sache nicht. Ich habe hier auch einen Anspruch anzumelden. Und dann hat der Isaac ganz klar sagen können, du hast hier überhaupt nichts zu melden, Ismael. Denn du bist gar nicht in der Verheißung. Und weil du nicht in der Verheißung bist, bist du nicht im Testament. Und weil du nicht im Testament bist, bist du nicht ein Erbe. Die Sache war also ganz, ganz einfach. Und Paulus drückt es ja im Galater, im 3. und 4. Kapitel ganz besonders aus. Und da steht ein einziger herrlicher Vers, und der heißt, ihr seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Ich lese ihn vor. Es ist Galater Kapitel 4, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Das müssen wir jetzt einmal voll und ganz begreifen, was mit der Gottessohnschaft, also mit der Sohnschaft, die wir empfangen haben, als Söhne und Töchter Gottes. Und deshalb schreibt Paulus, dass er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, damit wir rufen können, Abba, Vater. Hier ist doch eine Verbindung von dem Sohne Gottes zu allen Söhnen und Töchtern Gottes. Von dem Geist Gottes zu allen, die vom Geiste Gottes geboren und erfüllt werden. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Es sind ja viele Verheißungen, die im Worte Gottes geschrieben stehen. Wir am Ende der Tage haben das Vorrecht, die letzten Verheißungen zu hören und sie zu glauben. Ehe sich Gott offenbaren kann, und das habe ich ja in der Predigt in Zürich und auch die, die ich kurz vor Mitternacht vor meinem Abflug noch auf eine Kassette gesprochen habe, dazu tun versucht, dass unser Stand geistlich gesehen ein göttlicher Stand ist, dass, wie es ein Mann beschrieben hat, er sagte, da war eine ganz alte Scheune und alle Leute haben sich beschwert und haben gesagt, diese Scheune muss abgebrochen werden. Aber sie wussten nicht, dass von der Straße, die dahinter lag, innerhalb dieses alten, bruchfälligen Baues, innerhalb dieses Baues ein wunderschönes, neues Haus erstellt wurde. Die Leute regten sich alle darüber auf und haben gesagt, das muss abgebrochen werden. Und innen drin waren die Arbeiter fleißig und haben gebaut und haben gebaut und haben gebaut. Und da war zum Schluss nicht eine bruchfällige Scheune, sondern ein Schmuckstück von Haus. Und als das Haus fertig war, da haben sie die Bruchbude abgerissen und da haben die Leute alle geschaut. Hier haben wir gelesen, Mose war treu im Hause Gottes. Christus ist treu in seinem eigenen Hause. Und sein Haus sind wir. Aber diese alte Bruchbude, die wird doch einmal abgebrochen werden müssen. Und dann werden wir den Bau sehen, der schon von Gott für uns bereitet ist. Aber manchmal schauen die Leute auf die alte Bruchbude und sagen, es ist höchste Zeit, dass sie abgebrochen wird. Und sie wissen nicht, was in dieser alten Bruchbude vor sich geht. Ihr Lieben, wir tragen einen göttlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus hat doch gesagt, wenn diese irdische Hülle abgebrochen ist, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Mitten in dieser Bruchbude baut Gott sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, dein und mein Herz. Und eines Tages, wenn der Tag und die Stunde gekommen ist, ja, ihr Lieben, dann wird niemand mehr die alte Bruchbude sehen. Und kein Mensch wird sich aufregen. Da werden sie plötzlich schauen. Kann das sein? Ich habe den Bruder so und so, doch so und so in Erinnerung. Und jetzt, was ist hier passiert? Etwas ganz Neues innerhalb des Alten. Welch eine Gnade. Ihr Lieben, lasst uns im Glauben erfassen, was Gott aus uns gemacht hat, damit er durch uns machen kann, was er sich vorgenommen hat und zur Ausführung bringen in diesen letzten Tagen. Viele der Vorbeigehenden, so berichtet der Mann, hätten sich entweder daran gemacht, diese alte Scheune abzureißen oder zumindest irgendetwas daran sicherzustellen. Ihr Lieben, die Baubehörde wusste, was innerlich geschieht. Unser Gott weiß ganz genau, was geschieht. Dass etwas derartiges nicht in unserem Lande passieren kann, das weiß ich auch. Aber es gibt auch noch andere Länder und auch noch andere Sitten. Aber eines weiß ich, dass Gott die geistlichen Dinge auf der ganzen Welt auf die gleiche Art und Weise tut. Nämlich durch die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. Gott sendet sein Wort, um uns gesund zu machen, um uns die Verheißungen vor Augen zu führen. Er öffnet uns das Verständnis dafür, dass unsere Schuld und Sünde gesühnt und vergeben ist und dass wir neues, ewiges Leben aus Gnaden empfangen haben. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Das Äußere mag noch so erschüttert werden. Lasst uns bis ans Ende daran festhalten. Und wenn es schier aussieht, als bräche alles zusammen, macht euch keine Sorgen. Was Gott gebaut hat, wird nie zusammenbrechen. Und da mag eine baufällige Umrandung sein. Das, was Gott getan hat, ist für die Ewigkeit getan. Das wird niemals zusammenbrechen. Menschen, die Gott wirklich erlebt haben, die nicht nur begeistert waren, die nicht nur von einem Windsog mitgerissen wurden, sondern die von Christus ergriffen worden sind. Sie werden sagen wie Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber ich jage ihm nach und vergesse alles, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem vorgestreckten Ziel, nach der himmlischen Berufung, nach dem Kleinod in Jesus Christus aus. Und das wollen wir gemeinsam tun. Unsere Blicke nach vorne zu richten, Gott immer wieder neu zu vertrauen, bis ans Ende festzuhalten. Und ich sage euch, wer an seinem Worte bis ans Ende festhält, den hält er fest. Da kann kommen, was kommen will, denn wir sind verankert durch die Gnade unseres Gottes. Und dieser Anker, so schreibt es der Apostel im Hebräerbrief, geht oder reicht bis hinter den Vorhang. Das ist auch ein ganz herrlicher Ausspruch. Wenn dieser Anker vor dem Vorhang gewesen wäre, dann hätte jeder Mensch ihn handhaben können. Aber hinter den Vorhang durfte niemand gehen, nur der Priester einmal im Jahr und dann nicht um zu reden oder sonst was, sondern mit dem Blute der Versöhnung, um vor dem Gnadenstuhl Sühne, vor dem Angesicht Gottes zu bewirken. Und der Anker für unsere Seele, der ist bis hinter den Vorhang hinein, dort festgemacht, wo der Gnadenstuhl ist, wo sich Gott offenbart, wo die Cherube sind, und zwar im Allerheiligsten. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Wo bist du befestigt, liebes Herz? Hältst du dich etwas selber fest oder bist du verankert? ist ein großer Unterschied. Wer sich selber festhalten will, dem mag die Kraft dann irgendwann ausgehen. Aber wer verankert worden ist, der ist ja angekettet. Den kann niemand mehr losreißen. Und ich sage noch einmal, dieser Anker reicht bis hinter den Vorhang, bis ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, in die wir treten können, durch das vergossene Blut des Lammes. Und ich frage euch heute Abend, warum zerriss der Vorhang im Tempel, als Jesus gekreuzigt wurde? Nur um irgendetwas? Nein, um zu zeigen, der Weg ist frei. Gott hat sich geoffenbart, ihr könnt jetzt alle kommen. Und das ist doch etwas Wunderbares. Wir dürfen alle kommen und unserem Gott von Herzen vertrauen. Mose war treu im Hause Gottes, hat alles ausgeführt, weil darin eine göttliche Offenbarung für zukünftige Dinge lag, die verkündigt werden sollte. Christus, unser Herr, als Sohn treu im Hause Gottes, wo sich Söhne und Töchter Gottes versammeln, um sich mitten unter ihnen als der Auferstandene und der Lebendige zu offenbaren. Und ich sage euch, wenn wir nicht von Herzen glauben, dann tun wir Gott weh. Uns bleibt nichts weiter übrig, als von Herzen zu glauben, was Gott geredet hat. Wir glauben doch nicht an mich oder an dich oder an jemand, sondern wir glauben an den, der glaubwürdig ist und der sich niemals verändert. Und die Bibel sagt, wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Möge Gott dieses Wort segnen. Ihr wisst, ich habe eine Broschüre mit nach vorne gebracht, wollte daraus vorlesen, und die Zeit ist vergangen, ohne dass ich daraus gelesen habe. Aber die Zeit war nicht vertan. Gewiss nicht. Gott hat zu unserem Herzen geredet. Sind wenigstens 3, 4, 5, 6, 7 Kernstücke aus dieser heutigen Wortbetrachtung in deinem und in meinem Herzen zurückgeblieben? War da etwas, das uns angesprochen hat? Ihr Lieben, ihr müsst es einmal richtig sehen. Selbst der Herr Jesus, er hat eine lange Predigt gehalten. Und in dieser langen Predigt waren Kernstücke, es waren Aussprüche von größter Bedeutung. Wir sehen manchmal die Predigt des Bruder Branhams. Da ist eine 2-Stunden-Predigt. Aber was sind die Kernstücke? Was ist Offenbarung in dieser Predigt? Was will Gott uns sagen in dieser Predigt? Und wie oft habe ich es in den vergangenen Wochen und Tagen gehört? Immer wieder dieselbe Redewendung. Es heißt, ich habe die Predigten schon so oft gelesen. Und dann kommt das ganz leicht verständliche Eingeständnis. Ich habe sie wie eine Zeitung oder wie ein Buch gelesen und habe über vieles hinweg gelesen. Ihr Lieben, tun wir es doch mal ein wenig anders. Lesen wir die Predigten, lesen wir Gottes Wort mit Andacht, in Ruhe, ohne Eile. Bleiben wir ruhig bei jedem Absatz stehen und fragen wir uns und den Herrn, was willst du mir dadurch sagen? Was ist hier enthalten? Worum geht es hier? Ist eine Offenbarung hier drin? Willst du dadurch zu mir reden? Und dann lesen wir wieder weiter. Und ihr werdet sehen. Ich meine, es wird uns natürlich mit den Predigten genauso gehen wie mit der Bibel. Und da müssen wir alle ganz ehrlich zugeben, dass wir ja sehr viele Jahre gelesen haben und dass uns immer wieder Dinge neu geworden und groß geworden sind im Laufe von 20, 30, 40 und mehr Jahren. Also sind wir Gott dankbar. Solange uns im Worte, in den Predigten, in der Betrachtung immer noch etwas groß wird, neu wird, über das wir uns freuen können, ist es doch ein Zeichen, dass Gott mit uns redet und dass der Geist Gottes in unserem Herzen wirkt. Und das wünschen wir uns doch alle. Nicht nur uns, die wir hier sind, sondern allen, die auch nicht hier sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und haben volles Anrecht an allem, was der Herr uns verheißen und hinterlassen hat. Er ist treu in seinem Hause. Er führt alles aus, was er sich vorgenommen hat. Ihr Lieben, möge es von uns auch gesagt werden können, dass Gott uns treu erfindet bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er segne uns alle. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns doch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht, o Gott. Herr, du weißt, wie ich nach vorne gekommen bin, mein Gott. Und ich danke dir für das Einleitungswort und für die Gedanken, die du darin kundgetan hast, o Herr, und für die Leitung deines Heiligen Geistes. Ach, mein Gott, wir sehnen uns danach, dass du in uns und an dieser Stätte und an allen Orten, wo dein Volk versammelt ist, zu deinem vollen Recht kommen könntest. Herr, du bist treu, das wissen wir. Du hältst dein Wort. Deine Verheißungen sind Ja und sind Amen. Herr, beginne zu wirken. Bestätige dein Wort. Mach aus uns lebendige Glieder an deinem Leibe, Menschen, an denen du dein Wort bestätigen kannst. Menschen, durch die du dein Wort bestätigen kannst. Geliebter Herr, sei uns gnädig. Hilf du mir, alle Anliegen mit Flehen vor dein Angesicht zu bringen. Nur du kannst alles wenden. Nur du kannst helfen. Nur du kannst retten, befreien, erhalten. Nur du kannst segnen. Und deshalb kommen wir gemeinsam zu dir. Herr, nicht mein, nicht unser, sondern dein Wille geschehe. Verherrliche du dich um jeden Preis. Das ist unser aller Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen.